Predige heute Morgen über Offenbarung Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Offenbarung 1, 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen der Toten und dem Herrscher über die Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat und uns zu einem Königreich, zu Priestern für Gott, seinen Vater, gemacht hat. Ihm gebührt der Ruhm und die Kraft in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und sehen wird ihn jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Frage an Sie, welche Regierungsform finden Sie die beste? Die Demokratie, die wir haben, die Monarchie, wie sie gewesen ist, die Diktatur, wo einer bestimmt? Oder dann gibt es noch eine merkwürdige Form, die selten verwirklicht wurde, die Oligarchie. Da haben einige wenige das Sagen. Wenn Sie an Gott denken, dann geht es immer um die Monarchie, aber natürlich nicht hier in Deutschland, sondern in der Welt. Das heißt, ein Monarch hat seine Macht nicht vom Volk, die ihm diese Macht verliehen hat, sondern er hat sie eigentlich aus seiner eigenen Familientradition, aus seiner Persönlichkeit. Gott ist der König der Könige und von ihm heißt es, er ist der war und er kommt. Unsere Regierungsform, die wir heute haben, zurzeit haben wir gerade rot-grün, vorher war es schwarz-gelb, was als nächstes kommt, weiß ich nicht. Wir haben Regierungsformen, die ständig wechseln. Man kann sagen, sie ist da, aber vorher war es eine andere und was in Zukunft kommt, wissen wir nicht, vielleicht wieder etwas anderes. Während bei Gott heißt es, der ist, der war und der kommt. Unsere Regierungserklärungen und Gesetze wandeln sich ständig, während von Gottes Wort es heißt, dass es in Ewigkeit bleibt. Er muss es nicht dauernd nachbessern, korrigieren, wieder zurückrufen. Obwohl es in der Bibel natürlich auch Heilszeiten gibt, wo für einen bestimmten Zeitabschnitt eine bestimmte Aussage gilt, die sich nach diesem Abschnitt etwas verändert, weil die Bedingungen sich verändern. Von diesem Gott, der ist, der war und der kommt, wünscht Johannes den Gemeinden Gnade und Frieden. Gnade bedeutet, dass sich der Hohe dem Geringen zuneigt und ihm seine Gunst schenkt. Gnade bedeutet, also sie dürfen immer davon ausgehen, dass Gott sich ihnen zuwendet und für sie eintritt. Friede in der Bibel ist Harmonie. Ich vergleiche das immer mit meiner Gitarre, wenn die sechs Saiten gut gestimmt sind, haben sie Harmonie untereinander, sie beißen sich gegenseitig nicht, sie stören sich auch nicht, sondern es ist wirklich eine positive Ausstrahlung. Der Friede von Gott ist Harmonie mit Gott, Harmonie mit sich selbst und soweit es möglich ist, auch mit der Umgebung. Das ist die Basis, die Zuwendung Gottes und Harmonie als Auswirkung. Der ist, der war und der kommt, das ist dieser Gott, an den wir glauben. Dann sind hier sieben Geister erwähnt, die vor seinem Thron sind. Die werden nicht näher beschrieben, obwohl sie in der Offenbarung noch zweimal auftauchen. Offensichtlich gehören sie in irgendeiner Weise zu Gott, sind also keine Engel, sondern Geister. Und die Zahl sieben taucht in der Offenbarung, es ist ja die Zahl der Fülle oder Vollständigkeit Gottes, 54 Mal auf. Also ganz häufig. Denken wir an eine Aussage in Jesaja 11, wo es um den kommenden Messias geht. Da heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Furcht, des Rates, der Kraft. Und da werden sieben Geistmitteilungen genannt. Könnte man also sagen, vielleicht eine versteckte Anspielung auf diese sieben Geister um Gott herum. Dann wird Jesus hier aufgeführt und ihm werden vier Titel zugelegt. Er ist der Gesalbte, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Herrscher über die Könige der Erde. Er ist der Gesalbte, griechisch Christos und hebräisch Messias, also der Heilsbringer, auf den die Menschheit wartet. Wenn Sie jetzt an die Expo denken, die gerade eröffnet hat, Da sind auch alle führenden Weltreligionen vertreten. Jeder bringt auf seine Weise sein gedachtes Heil den Besuchern nahe. Aber wir glauben, dass Jesus der Einzige ist, der wirklich das Heil bringt und alle anderen nur Bruchteile von irgendeiner Lebensphilosophie weitergeben, die aber nicht zur vollen Erfüllung mit Gott kommt. Entweder Arroganz dieser Behauptung oder die Wahrheit, wobei ich an der Stelle keine Frage habe, ich denke, dass es die Wahrheit ist. Jesus ist der Gesalbte, also der Heilsbringer Gottes. Er ist der treue Zeuge. Er bezeugt nämlich, wie Gott ist. Keiner hat Gott schon einmal gesehen, sagt Jesus. Nur der Sohn hat ihn gesehen und er sagt, wie der Vater ist und bezeugt dessen Liebe. Es gab so ein Mitternachtsgespräch zwischen Jesus und einem vornehmen Mann, der hieß Nikodemus. Und diesem Nikodemus sagte er, was wir gesehen und erfahren haben, bezeugen wir euch. Das heißt, Jesus bezeugt den himmlischen Vater, den keiner von uns gesehen hat. Und vor Pilatus sagt er, dass ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeuge. Und der Pilatus wollte dann mit ihm diskutieren, was ist Wahrheit? Wahrheit ist das, was der Wirklichkeit entspricht und was morgen noch gilt. Ja, unsere Wahrheiten überholen sich ja schnell. Gehen Sie mal mit dem Biologiebuch oder mit dem Physikbuch ihrer Eltern in die Schule und da werden sie spätestens merken, wie schnell sich Aussagen überholen und an Aktualität verlieren, während das, was Gott sagt, morgen immer noch gilt. Er ist der treue Zeuge, er bezeugt uns die Liebe Gottes und die Wahrheit über das Wesen Gottes. Er ist der Erstgeborene der Toten. Die meisten Leute meinen ja nach dem Motto, Klappe zu, Affe tot, alles ist aus, sagte so ein Ehepartner mal, wir haben immer gescherzt untereinander so als Ehepaar, ich werde mit deiner Asche mal streuen, wenn es im Winter glatt ist. Ich habe dann einen der Partner beerdigt, der war natürlich dieser Scherz vergangen, sondern man wusste, wie tief einem der Tod trifft. Aber der Tod ist nicht mehr todsicher. Das ist einfach nur ein Wortspiel, aber da es eine Auferstehung gibt, ist der Tod nicht mehr todsicher, es geht nämlich über den Tod hinaus weiter. Er ist nicht mehr endgültig, das Letzte, sondern Gott ist endgültig der Letzte und dem werden wir begegnen. Jesus, der Erstgeborene der Toten, er ist auferstanden, deshalb sind wir auch hier versammelt. Dann heißt es, er ist Herrscher über die Könige der Erde. Wir haben zurzeit nur noch wenig Könige auf der Erde, aber wir haben viele Regierungsformen über 190 Länder auf der Erde, die immer von irgendjemand regiert werden. Und da heißt es, Jesus ist mächtiger als all diese Regierenden. Im Moment merkt man das nicht. Die meisten Regierungen machen, was sie gerade wollen. Sei es gut für ihr Volk, mittelgut oder oft auch sehr schlecht. Aber wenn Jesus wiederkommt, wird spätestens deutlich werden, dass er wirklich die Autorität hat über alle, die sich mächtig fühlen. Von ihm heißt es, dass er Herrscher über die Könige der Erde ist. Es steht auch schon Psalm 89, Vers 28 von diesem kommenden Messias. Ich aber will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten unter den Königen der Erde. Also der Erstgeborene ist er von den Toten, aber wenn sie mehrere Kinder haben, gibt es ja auch einen Erstgeborenen. Der hat eben sozusagen das Recht, ich bin der Älteste. Früher waren das auch die Leute, die alles geerbt haben. Heute ist das nicht mehr so, da wird es geteilt. Jesus ist der Herrscher über die Könige der Erde und von daher hat er große Majestät. Von ihm heißt es, er hat uns erlöst durch sein Blut von unseren Sünden. Wir haben hier eine ganze Reihe von Hausfrauen unter uns, vielleicht auch ein paar Hausmänner oder solche, die da irgendwie mit integriert werden. Wenn ich Ihnen jetzt irgendeinen Zustand beschreiben würde, der eine Reinigung bedarf, wüssten Sie sofort das Reinigungsmittel. Stichwort Teppichboden, Staubsauger, Fenster, Sidolin, schmutzige Wunde, Desinfektionsmittel, Schuhe und so weiter, da können Sie rumgehen und Sie hätten sofort immer das Schlagwort dafür. Nur bei Sünde wird es ein bisschen schwieriger. Sünde, das ist so im Innern, da hilft es nichts, wenn ich dusche und mich hinterher irgendwie äußerlich erfrischt fühle. Da sagt die Bibel, dass nur das Blut des Lammes, das heißt das Blut von Jesus, das er für uns vergossen hat, uns von innen her reinigt von Sünde. Das übersehen die meisten Leute. Die meinen, das könnte man durch Therapiegespräche irgendwie aus der Welt schaffen. Hauptsache, ich komme im Leben zurecht. Jesus erlöst uns von Sünde, er reinigt uns von innen. Ich will zwei Sünden erwähnen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Gott zeigt einem ja nicht alle Sünden auf einmal, sonst würde man wie erschlagen am Boden liegen und völlig entsetzt sein, sondern das geht immer so Schritt für Schritt, mal die eine, mal die nächste, obwohl man die schon jahrzehntelang mit sich herumträgt. Ich will ein oder zwei nennen. Gott sagt mal über seinen Sohn: Dies ist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wenn Sie Christ sind, lebt Jesus in Ihnen. Das heißt, dann hat Gott an Ihnen Wohlgefallen. Nicht nur an Jesus in Ihnen. Aber Sie werden unschwer feststellen, dass Ihr Leben nicht immer so ist, dass es Gott wohl gefällt. Insofern können Sie zwei Dinge tun, wenn Sie wollen. Einmal Gott danken, wo Ihr Leben ihm wohl gefällt, und sich vor ihm beugen unter alles, was ihm nicht wohl gefällt. Und ihn um Vergebung bitten und Veränderung. Oder ein zweiter Punkt, nehmen Sie Sünde. Sünde ist ein Trieb der Selbstzerstörung. Selbstzerstörung. Jesus erlöst uns von Sünde, er befreit uns von dem Trieb der Selbstzerstörung. Aber jetzt können Sie einmal überlegen, wo in Ihrem Leben Selbstzerstörung Sie schon erreicht hat. Körperlich, wo Sie seelisch von innen her angeknabbert und zerstört wurden teilweise. Oder geistlich oder geistig, wo in Ihrem Leben Beziehungen zerstört wurden oder angeknabbert sind, wo Geld nicht aufbauend, sondern unsinnig eingesetzt wurde, wo Sie Zeit totgeschlagen, sprich zerstört haben, statt eine erfüllte Zeit zum Leben zu benutzen. Und da hätten Sie schon wieder ganz viel, wofür Sie Jesus um Vergebung und Reinigung bitten können. Er erlöst uns von Sünde. Ja, dann heißt es, er führt uns, macht uns zu einem Königreich, zu Priestern für Gott. Insofern, wir gehören also zu einem Königsreich, doppelte Staatsbürgerschaft gilt für jeden Christen, selbstverständlich. Durch die biologische Geburt ist er Deutscher, durch eine geistliche Wiedergeburt ist er Mitglied im Himmelreich, das heißt, er hat eine Verbindung zu dem ewigen Gott und eine himmlische Heimat. Dann gibt es einen Priesterdienst. Priester waren, ich muss erst mal sagen, das normale Volk konnte im Tempel nur in den Vorhof gehen. Die Priester durften auch in den Tempel gehen, der normale Bürger nicht. Das heißt, der Priester kann zu Gott kommen, der andere bleibt in der Ferne stehen. Wenn sie also zu Priestern gemacht worden sind, heißt es, sie haben direkten Zugang zu Gott durch Jesus im Gebet, in ihrem Glauben, auch in dieser Geistbeziehung zwischen Gott und ihnen. Aber Priester tun auch einen Dienst für ihr Volk, indem sie Opfer bringen und beten. Insofern die Frage, für wen treten sie priesterlich ein im Gebet? Um wen bemühen sie sich, dass er auch zu Gott findet oder in seinem Glauben reift und wächst und sein Leben bewältigt? Priesterlicher Dienst für alle Christen. Von Jesus dann heißt es, ihm gebührt Ruhm und Kraft. Das heißt, er hat alle Ehre. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Unter Menschen ist ja immer die Frage, was für ein Profil haben wir? Wie wirke ich auf andere? Und bei Jesus ist das nicht nötig. Er hat das Profil. Er muss es nicht aufpolieren. Als ich vor vielen Jahren hier nach Obertshausen kam, wurde gerade ein neuer Kindergarten gebaut. Und das hat mich maßlos geschockt oder auch geärgert. Da haben die einen gesagt, ich meine, es war die CDU, wir bauen den Kindergarten. Aber die SPD sagte, wir hatten die Idee dazu. Sagte ich, was tut es? Die Hauptsache, der Kindergarten wird gebaut. Wer sich das jetzt an seine Fahne heften kann, ist noch eine andere Frage. Ich las ein Buch von Appel, diesem ehemaligen Verteidigungsminister und früheren Finanzminister, der, soweit ich weiß, Christ ist. Der sagte, das war ja schon schwierig, wenn ich als Sprecher, also er, auf der Liste stand im Bundestag und genau wusste, dass was der andere gesagt hat, ist richtig. Aber ich bin ja die Opposition. Ich muss ihm jetzt widersprechen. Wie mache ich das? Um sozusagen Profil für unsere Gruppe zu schinden? Sehr schwierig. Frage, wie sieht es in der Gemeinde aus? Geht es dem Einzelnen, wenn er hier auftaucht oder auch mitarbeitet, um Jesus? Oder um die Frage, wie stehe ich da mit dem, was ich hier mache? Wie empfindlich reagiere ich, wenn ich nicht beachtet werde oder nicht genügend? Gebe ich ihm die Ehre? Suche ich mein Profil? Fragen, auch ein Punkt zur Buße. Dann die Frage, ihm ist alle Kraft gegeben. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich fühle mich manchmal kraftlos, obwohl ich Christ bin und mir eigentlich sagen muss, Jesus lebt in mir. Er hat doch alle Kraft. Kann ich mich auch vor dir beugen, Herr Jesus? Du siehst, wo ich dir in deiner Kraft nicht vertraut habe, sondern nur auf meine vermeintlichen Möglichkeiten geschaut habe. Vergib das und verändere das. Der Paulus sagte mal, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Er sagte nicht, wenn ich kraftlos bin, sondern wenn ich schwach bin. Das heißt, wenn ich mit meinen Möglichkeiten, auch gesundheitlicher, körperlicher Art, nicht immer durchkomme, dann weiß ich, er hat alle Macht und deshalb kann er auch sich verwirklichen in meinem Leben. Ja, jetzt kommt hier eine enorme Aussage, die Umkehrung von Himmelfahrt. Himmelfahrt hieß, er verschwand in den Wolken, ging in die unsichtbare Welt. Und hier heißt es jetzt, siehe, er kommt mit den Wolken. Und sehen wir den jedes Auge, auch die, welche ihn durchbohrt haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Siehe, er kommt mit den Wolken. Könnte man scherzhaft sagen, also die Christen haben doch eine Luftnummer, so wie manche deutsche Philosophen das hier meinen, so wie ein Herr Feuerbach, der sagte, der Glaube ist doch nichts anderes als die Projektion meiner Wünsche und Sehnsüchte an den Himmel, an die ich dann auch noch glaube. Oder ein Nietzsche, der sagte, Gott ist tot, ist sowieso alles nur Einbildung, das gibt es gar nicht. Oder ich nehme an, wir haben hier Leute aus den neuen Bundesländern unter uns. Der Kommunismus war ja nicht sehr erfolgreich, weil er eigentlich eine falsche Lebensideologie aufbaut. Aber in einem Punkt hat er ziemlich viel Erfolg gehabt. Wenn man die Zahlen im Westen vergleicht, wer an Gott glaubt, sind es in den alten Bundesländern 70%, egal was das für ein Gott ist, an den sie glauben, und in den neuen Bundesländern 22%. Also fast 50% Unterschied, hat man doch aus dem Glauben eine Luftnummer machen können, indem man sagte, vertraue lieber den realen Tatsachen, die wir euch bringen, auch wenn sie natürlich nicht ganz stimmen. Der Glaube ist keine Luftnummer, sondern er wird kommen mit den Wolken des Himmels. Im Alten Testament gab es einen Vers, der zur Zeit Jesu wahrscheinlich der bekannteste Vers war oder einer der bekanntesten. Das war diese Aussage in dem Danielbuch, Kapitel 7, Vers 13 und 14, wo es heißt, siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn gleich war und gelangte bis zu dem Hochbetagten und ihm wurde verliehen Ehre und Macht und Hoheit und dann geht es so weiter. Das heißt, sie warteten auf den, der mit den Wolken des Himmels kommt und seine Macht entfaltet, auf diesen Messias. Und deshalb haben sie Jesus nicht akzeptiert, weil der nicht mit den Wolken kam, sondern der kam als ganz normaler Bürger und dann auch noch von allen, von manchen etwas beschimpft und verspottet. Wenn er mit den Wolken des Himmels kommt, wird es den Menschen wie Schuppen von den Augen fallen und sie werden merken, oh, das ist dieser Messias. Aber es ist zu spät. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Wenn Sie zum Glauben kamen an Jesus, dann ist es Ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Mir ging das zumindest so, als ich im Gebet Jesus mein Leben anvertraute, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich sagte, oh ja, Jesus ist wirklich Realität, ich bin jetzt in Verbindung mit ihm. Und dann hat sich meine Einstellung zur Bibel ziemlich verändert und zu meinem Leben auch zumindest ein Stück weit. Wenn heute jemand zum Glauben kommt, fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Er sieht plötzlich Dinge, versteht sie, die er vorher nicht akzeptieren wollte oder auch konnte. Wenn natürlich jemand als Kind schon in der christlichen Familie groß wurde, fällt es ihm nicht wie Schuppen von den Augen, weil er nichts anderes kennenlernte, als das, was er, wenn es geht, auch angenommen hat. Manchmal unterhalte ich mich mit jemand und stelle fest, der andere hat so einen Standpunkt, wo Gott überhaupt keine Rolle spielt. Und denke ich, wenn derjenige doch jetzt zum Glauben käme, dann würde er genau hier an der Stelle sein und mir völlig andere Dinge sagen, als das, was er gerade ausdrückt. Warum? Weil er sehen könnte. Ja, die Frage, wie sieht's aus? Die Menschen werden alle Jesus erkennen, alle, jeder wird ihn erkennen, also auch die Gestorbenen. Und sie werden merken, er ist der König der Könige, aber sie werden nicht jubeln, sondern sie werden wehklagen. Sie werden erkennen, es ist zu spät. Sie werden nicht zu den Erlösten gehören, sondern zu denen, die unterlegen und verloren sind. Wir haben einige Ältere unter uns. Es war ja so am 8. Mai 1945 dann interessant, wo dann plötzlich, sagen wir, ein Parteiloser zum Bürgermeister wurde in einem Ort und die ehemaligen Nazi-Größen plötzlich sozusagen ihren Feind, den sie bisher unter die Füße getreten hatten, als neuen Chef entdeckt haben in ihrer Gemeinschaft. Und jetzt überlegten, was machen wir jetzt? Wird er was gegen mich unternehmen? Wird er mich akzeptieren oder übersehen? Auf einmal waren die Machtverhältnisse umgekehrt. Wenn Jesus wiederkommt, werden Menschen feststellen, wir haben auf das falsche Pferd gesetzt. Wir haben nicht gedacht, dass Jesus solch eine Bedeutung hat. Am Ende heißt es hier ja noch Ja und Amen und ich bin das A und das O, sagt Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. An der Stelle die Frage, wo sagen denn Menschen unter uns A und O? Wir besuchen gerade einen Computerkurs, das heißt, der gerade zu Ende ging, meine Frau und ich. Und da sagte derjenige, der uns da so ein bisschen informierte, sie haben irgendwie ein Programm gebaut, wo sie die Suchwörter im Internet einmal katalogisiert haben. Also die Wörter, die am häufigsten gesucht wurden, die Begriffe, konnten sie da irgendwie entdecken und haben dann so eine Skala aufgestellt, was am häufigsten gesucht wurde und dann eine Rangfolge. Sie können natürlich raten, was am häufigsten gesucht wurde, fing mit 3 Buchstaben an, 6 und auf dem Platz 10 stand immer noch Girls und alles dazwischen lag in derselben Linie von 1 bis 10. Da haben die Leute A gemacht und da O. Aber A und O, hier vorne haben sie es hängen, die griechischen Buchstaben, Alpha und Omega, ist der erste und letzte Buchstabe des Alphabetes. Und wenn man dann feststellt, Gott ist das A und er ist auch das O, aber ich habe sonst bei den falschen Bereichen A und O gemacht, dann könnte das irgendwo schwierig werden. Abiturienten haben mal ihren Rektor gefragt, sagen Sie, wann hat sich ein Leben gelohnt? Das kann man ja verschieden beantworten. Der Rektor war offensichtlich gläubig. Er hat die Frage negativ beantwortet, hat gesagt, wenn sich jemand mit Gott an Gott verrechnet hat, hat sich ein Leben nicht gelohnt. Man hätte es ja auch positiv sagen können. Aber ich denke, der Mann hat auf dieser Schiene recht. Wenn sich jemand mit Gott verrechnet hat, hat es sich nicht gelohnt. Gestern wurde die Expo eröffnet. Das Wahrzeichen der Expo, das gewählt wurde von vielen Bürgern, ist ein christliches Symbol, was die meisten zwar nicht wissen, ein großer Pavillon der Hoffnung in Form eines Wales dargestellt. Wurde nicht erwähnt, stattdessen sah man irgendwelche buddhistischen Tempel, wo die Leute auf ihre Weise sich verneigen und irgendwo ihrem Heil begegnen konnten. Es ist interessant, wie Gott immer wieder ausgeklammert wird, obwohl er das A und das O ist. Ich will das nicht zusammenfassen, was ich sagte, sondern nur an den Eingang zurückkehren. Die Frage, welche Regierungsform Ihnen gefällt. Christen sind Leute, die einen König der Könige verehren. Und es wäre schön, wenn Sie heute und auch in den nächsten Tagen daran denken, dass dieser König der Könige ja Sie nicht nur liebt, sondern auch sich in Ihrem Leben entfalten möchte. Hab herzlichen Dank, Vater, für dieses Wort hier in der Offenbarung des Johannes. Hab Dank, Herr Jesus, für deine Erlösung. Und dass du dieser König der Könige bist, der jeden von uns kennt und auch in seinem Leben deine Macht und deine Liebe entfalten möchte. Amen.